Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, hallo. Ein Komiker steht in der Ukraine kurz vor der Präsidentschaft.
Wir hoffen, dass er als Präsident so ist wie auf der Bühne, mit dem gleichen Verhältnis zum Volk.
Das ukrainische Volk begeistert. Volodymyr Zelensky, bisher als Satiriker von der Bühne und in seiner Fernsehserie, in der er vom einfachen Lehrer zum Präsidenten aufsteigt. Das ist ein lustiges Märchen, das nun Realität werden könnte. Rund 25% der Ukrainer wollen ihm ihre Stimme geben, beim ersten Wahlgang jetzt am Sonntag. Offen ist noch, wer ihm folgt in die Stichwahl. Julia Timoschenko, die Ex-Ministerpräsidentin, hier im ARD-Interview.
Ich bin seinerzeit aus dem Big Business in die Politik gekommen. Ich verstehe, was das Land braucht, um den Wechsel zu schaffen. Von einem postsowjetischen System das Land zu managen, von einer Clan-Oligarchie hin zu einem demokratischen europäischen Modell.
Oder schafft es doch Amtsinhaber Petro Poroschenko mit seinem Wahlspruch Armee, Sprache, Glauben.
Armee, Mova i Vira.
Das Rennen ums Präsidentenamt hat Christoph Brumme als unglaublichen Wahlkampf beschrieben. Er ist Schriftsteller, lebt seit 3 Jahren im Osten der Ukraine, berichtet dort auch für Zeitungen und ist jetzt uns aus Kiew zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Brumme.
Guten Tag.
Was macht Sie denn so ungläubig beim Blick auf den Wahlkampf?
Also einerseits die Vielzahl der Kandidaten, das sind im Moment 41. Und dann natürlich die Sensation des Wahlkampfes, es führt ein Schauspieler, ein Komiker, der noch nie als Politiker gearbeitet hat. Man stelle sich für einen Moment vor, Charlie Chaplin wäre anstelle von Winston Churchill Premierminister in Großbritannien geworden. Die Ukraine befindet sich schließlich im Krieg. Dann ahnt man vielleicht die Dimension, die diese Kandidatur mit sich bringt.
Was glauben Sie denn aus Ihren Erfahrungen in 3 Jahren jetzt Ukraine? Warum ist dieser Mann bisher an der Spitze der Umfragen?
Das liegt natürlich zuerst an der Schwäche der anderen Kandidaten, die ja zum Teil oder alle seit 20, vielleicht 25 Jahren schon in der Politik sind und entsprechend verstrickt sind in die korrupten Strukturen. Und Zelensky ist ein neues Gesicht, quasi ein Kandidat gegen alle, auch ein Protestkandidat. Man darf ihn aber nicht unterschätzen. Er ist studierter Jurist, er ist ein effektiver Manager in der Unterhaltungsbranche. Und er ist in der Ukraine natürlich ein Superstar, unter anderem, weil er auch in einer Fernsehserie den Präsidenten, den ehrlichen, bescheidenen Präsidenten, der mit dem Fahrrad ins Präsidentenamt fährt, schon gespielt hat. Und er führt in den Umfragen mit fast 10% Vorsprung vor den anderen.
Sie beobachten das alles aus dem Osten der Ukraine. Dort leben Sie in der Stadt Poltawa. Und wenn Sie mit den Menschen dort sprechen, was sagen die Ihnen über diese 3 Kandidaten und wer steht hinter Ihnen jeweils? Kann man das so ein bisschen einordnen?
Das kann man einordnen. Es gibt natürlich sehr widersprüchliche Informationen darüber. Also, vielleicht gehen wir die einzelnen Kandidaten durch.
Ja.
Zelensky ruft die schärfsten Gefühle hervor. Viele Ukrainer erbleichen geradezu und werden wütend. Und in sozialen Medien beschimpfen sie ihn mit Worten aus der Fäkalsprache, wenn sie hören, dass Zelensky Präsident werden könnte. Das ist für viele einfach schockierend, gar nicht ernst zu nehmen. Er ist sehr umstritten. Unter anderem, weil seine Muttersprache nicht ukrainisch ist, unter anderem, weil man fürchtet, dass er einen Kompromissfrieden mit Russland schließen könnte. Und viele nehmen ihm auch übel, dass er einmal in einer seiner Shows, in einem politischen Sketch, die Ukraine ja quasi mit einer Hure verglichen hatte. Er hat die wörtliche Formulierung gewählt, eine Frau für Erwachsene aus einem deutschen Film. Dort hat er die Ukraine dargestellt als eine Frau, die anschaffen geht, die sich überall Geld borgt, die aber keiner redlichen Arbeit nachgeht, ihr eigenes Haus nicht in Ordnung bringt und nicht effektiv wirtschaftet und sich von allen benutzen lässt. Das ist natürlich beleidigend. Und wenn man bedenkt, dass nach wie vor Krieg ist und fast 3000 ukrainische Soldaten ihr Leben schon lassen mussten, kann man natürlich verstehen, dass sagen wir, die Bereitschaft zum Humor bei der Armee vor allem sehr, sehr begrenzt ist. Man sagt, dass, falls Zelensky gewinnen sollte, es sogar zu einem neuen Maidan kommen würde. Die entscheidende Frage ist, ob die unterlegenen politischen Kräfte dieses Ergebnis akzeptieren würden. Meine, Ratgeber berichten, dass die Armee relativ geschlossen gegen eine Präsidentschaft Zelenskys ist. Und das ist auch eine recht gefährliche Situation.
Das heißt, Sie vermuten, dass es dann auch wieder zu Gewalt kommen kann?
Es ist schwer abzusehen, also es ist schwer einzuschätzen. Viele sagen, wenn Zelensky gewinnt, das wäre das Ende der Ukraine. Der würde die Ukraine preisgeben, quasi an Moskau verkaufen. Viele sagen, ich werde emigrieren. Viele sagen, ich werde kämpfen, ich werde widerstehen, ich werde das Ergebnis nicht akzeptieren. Es ist für Ukrainer, ja, für viele Ukrainer eine sehr, sehr schwierige Situation.
Dann kommen wir mal zum nächsten Kandidaten, Poroschenko, der Amtsinhaber. Der setzt ja sehr stark auf die Identitätskarte, sein Wahlspruch Armee, Sprache, Glauben. Der zielt darauf ab, eben den deutlichen Kampf gegen Russland zu führen für die ukrainische Sprache und für die ukrainische Orthodoxie. Trifft er damit quasi den anderen Teil der ukrainischen Bevölkerung, die sich stark abgrenzen will von Russland?
Also es gibt nicht nur zwei Teile in der ukrainischen Gesellschaft, die ist viel vielfältiger und viel widersprüchlicher. Poroschenko ist der Kandidat mit dem höchsten Anti-Rating. Etwa 50% der Ukrainer sagen, sie würden ihn auf keinen Fall wieder wählen. Das ist auch ein wichtiger Fakt. Andererseits ist Poroschenko auch der einzige Kandidat, von dem man sagen muss, wenn er wieder gewinnt, dann steigt aber auch die Kriegsgefahr, weil Russland genau weiß, dass mit Poroschenko die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine erhalten bleiben wird, weitere Reformen stattfinden werden. Und Poroschenko ist sicherlich der beste Präsident, den die Ukraine je hat. Er hat sich zweifellos historische Verdienste erworben. Er hat die Armee aufgebaut. Er ist ein erfolgreicher Außenpolitiker. Er hat geholfen, die Eigenständigkeit der ukrainischen Kirche zu organisieren. Und was auch erstaunlich ist in Zeiten des Krieges, es hat ein wirtschaftlicher Aufschwung in den letzten Jahren stattgefunden. Das ist offenbar einmalig in der Geschichte. Poroschenko ist sicherlich der Kandidat auch der Armee, dem man am ehesten zutraut von allen aussichtsreichen Kandidaten, dass er entschlossen ist, das Territorium der Ukraine weiterhin zu verteidigen. Zelensky und Timoschenko, die beiden anderen Kandidaten, behaupten das zwar auch, aber sie haben es ja bisher nicht bewiesen. Und bei Poroschenko weiß man sozusagen, was man hat. Seine Achillesferse, seine Schwäche ist, dass er quasi den Kampf gegen die Korruption nicht unterstützt hat, vielleicht sogar gebremst hat. Freunde von mir, die im Militär tätig sind, sagen, er macht Politik wie ein Schachspieler, er geht taktisch vor. Deswegen sollte man beachten, dass er immer noch ein sogenannter guter Oligarch ist. Es heißt, dass die anderen wichtigen Oligarchen sich alle gegen ihn verschworen haben jetzt und auf keinen Fall Poroschenko haben wollen. Das heißt, gegen Poroschenko sind sowohl Russland als auch höchstwahrscheinlich die ukrainischen Oligarchen, als auch die Hälfte der Bevölkerung.
Dann ist die Kompromisskandidatin Timoschenko?
Nein, Timoschenko ist nicht die Kompromisskandidatin. Also ihr Vertrauen wirklich Menschen, die, also ich muss sagen, ein Brett vor dem Kopf haben. Die Frau ist nach wie vor die erfolgreichste Diebin der Ukraine. Keiner weiß, wo sie ihr Vermögen versteckt hat. In ihren Wahlunterlagen behauptet sie, weder Wohnung noch Haus zu besitzen. Und ukrainische Journalisten haben untersucht, dass sie die Politikerin ist, die am häufigsten die Unwahrheit sagt. Man schätzt, dass etwa 50% ihrer Aussagen entweder falsch oder verzerrend sind. Also sie taktiert, sie ist ein Fähnchen im Wind. Ihr kann man meines Erachtens überhaupt nicht vertrauen.
Das sind also drei interessante und schwierige Kandidaten. Abschließend gefragt, was erhoffen Sie sich ganz persönlich von einem neuen Präsidenten bzw. einer Präsidentin? Was muss dieser Mensch angehen?
Ja, das Wichtigste ist natürlich der Kampf gegen die Korruption, aber der wird meistens auch oberflächlich betrachtet, so aus dem Gestus moralischer Empörung heraus. Solange die Einkommen und die Gehälter so gering sind, solange Rentner von einer Rente von umgerechnet 50, 60 Euro im Monat leben müssen, muss man sich nicht wundern, dass Menschen jede Gelegenheit wahrnehmen, Geld zu verdienen, ob das über die Steuer geht oder nicht, ist vollkommen egal. Es reicht nicht, mit dem Finger auf die 7, 8 Oligarchen zu zeigen, deren Namen man von der Forbes-Liste kennt.
Das hat mir Christoph Brumme erzählt, zugeschaltet aus Kiew. Das hat man sicherlich auch hier und da gehört. Er lebt seit 3 Jahren in der Ukraine, arbeitet dort als Schriftsteller und schreibt auch für Zeitungen. Und eine absurde Geschichte zur Korruption, die wollte er noch loswerden von einem Besuch bei einer Wahrsagerin.
Ich habe eine Hellseherin, eine Wahrsagerin aufgesucht, mit ihr gesprochen. Ich habe sie interviewt, bisschen Hokuspokus mir gefallen lassen und so weiter und so fort. Und die erzählte, zu mir kam ein reicher Politiker, ich sage natürlich nicht jetzt den Namen, und der hat Angst, der kann nicht mehr schlafen. Zelensky ist der einzige Kandidat, dem er zutraut, dass er mit dem Kampf gegen die Korruption ernst macht. Dass wirklich korrupte Beamte und Politiker ins Gefängnis müssen. Und fragt, was kann ich tun? Raten Sie mir. Und sie sagt, geben Sie von Ihren 8 geklauten Häusern 4 wieder an die früheren Besitzer, dann können Sie wieder schlafen.
Ja, das ist also, muss man sagen, Antikorruptionskampf von einer Wahrsagerin. Auch das ist die Ukraine. So eine Arbeit, die wird ja normalerweise geleistet von vielen Aktivisten im Land, denen wir uns jetzt näher widmen wollen in der Weltzeit. Denn sie sind ein wichtiger Motor des Wandels. Abseits der Öffentlichkeit kämpfen sie an der Basis für Demokratie und Rechtsstaat und wollen die Ideale vom Euromaidan vor 5 Jahren am Leben erhalten. Aber damit treten sie auch allen auf die Füße, die gut gelebt haben im oligarchischen System der Ukraine und weiterleben wollen. Und das führt nicht selten zu Gewalt. Wer ins Fadenkreuz gerät, sagt uns Sabine Adler.
Wer in der Ukraine gegen Korruption, für eine saubere Umwelt und für die Rechte von Minderheiten eintritt, als Aktivist, Oppositionspolitiker oder Journalist, lebt gefährlich. In Cherson wurde Katharina Gantsjuk Opfer eines Säureattentats. Sie hatte zuvor Polizeigewalt und Käuflichkeit von Amtsträgern angeprangert. Pavel Lisjanski trachtete man in den zurückliegenden 8 Jahren gleich mehrfach nach dem Leben.
Ich bin 4-mal überfallen worden und jedes Mal sollte ich physisch vernichtet werden.
Der Gründer der ostukrainischen Menschenrechtsgruppe in Lisichansk kämpfte unter anderem für die Zahlung ausstehender Löhne an Bergarbeiter. Seine Mitstreiterin Vera Jastrebova hilft den Beschäftigten in den Kohlegruben bis heute, das ihnen zustehende Geld per Gericht einzutreiben. Schon seit 2015 wird es nicht regelmäßig ausgezahlt. Wenn die Kumpel aber ihren Forderungen zusätzlich Nachdruck auf der Straße verleihen wollen, ist das in Kriegszeiten heikel, weil man sehr schnell falsch verstanden werden könnte. Vorsichtshalber fand eine Demonstration ohne die Bergmänner statt. Warum, erklärt Vera Jastrebova.
Wir haben den Protestmarsch nur mit Frauen und Kindern veranstaltet, weil wir nicht das Risiko eingehen wollten, dass man uns unterstellt, wir würden Aktionen gegen die Ukraine organisieren und irgendwelche separatistischen Absichten hegen. Und die ausstehenden Löhne treffen die Frauen und Kinder der Bergleute schließlich genauso hart.
Die beiden Juristen und Aktivisten sind jung. Vera Jastrebova ist Ende 20, Pavel Lisjanski 32. Mit ihrem Engagement gehen sie ein hohes Risiko ein.
Der Druck auf uns kommt von Beamten, von kriminellen Gruppierungen, von Leuten, denen unsere Arbeit nicht gefällt. Wir sind für sie gefährlich, obwohl wir keine Waffen haben. Uns fürchten die Leute, die Gesetze verletzen, die ihre unrechtmäßig erlangte Macht nicht freiwillig wieder abgeben wollen und das Geld, das eigentlich dem Staat für die Entwicklung des Landes gehört, in dunklen Taschen verschwinden lassen.
Im Krieg kommt die Gefahr gleich aus mehreren Richtungen. Denn die Aktivisten kritisieren die von Kiew kontrollierten Behörden auf der einen Seite und die Separatisten auf der anderen. So machte die NGO auf die Zwangsarbeit in den Gefängnissen der besetzten Gebiete aufmerksam. Viele von ukrainischen Gerichten zu Freiheitsstrafen verurteilte Kriminelle wurden und werden nicht nur über ihre Haftzeit hinaus in den Straflagern des besetzten Donbass festgehalten, sondern dort rechtswidrig zu Zwangsarbeit herangezogen. Sie dienen den Separatisten als billige Arbeitskräfte zur Finanzierung ihrer sogenannten Volksrepubliken. Dass bisher fast 80 Häftlinge freigelassen wurden, verdanken sie nicht zuletzt dem Aktivisten Lisjanski. Die Ombudsfrau für Menschenrechte in Kiew, Ludmila Denisova, schätzt die Arbeiten der Freiwilligen nicht nur. Sie betont, dass sie einen Teil ihrer Aufgaben ohne sie nicht bewältigen könnte.
Wir haben im Land 5000 Einrichtungen, in denen die Bewegungsfreiheit der Insassen eingeschränkt ist. Das sind die 131 Straflager, 800 Psychiatrien, Alters- und Kinderheime. Ohne die Freiwilligen wäre es völlig unmöglich, sie alle, wie gefordert, regelmäßig zu kontrollieren.
Missstände würden veröffentlicht, die Behörden müssten umgehend reagieren. Trotz des sichtbar zunehmenden Drucks auf die Aktivisten weist man in der Ukraine jeden Vergleich mit Russland zurück. Und doch, die gewaltsamen Überfälle sorgten für Schlagzeilen und beschädigten das Image der Ukraine auch international. Im Fall von Katharina Gantsjuk kenne man die Drahtzieher, sagt die Ombudsfrau für Menschenrechte Ludmila Denisova.
Wir wissen im Fall von Katharina Gantsjuk von der Staatsanwaltschaft, dass hinter der Organisation des Anschlags der Vorsitzende des Chersoner Oblastrates stand. Bei jedem Überfall, jeder Einschüchterung von Journalisten oder Aktivisten wenden wir uns an die Nationalpolizei und das Innenministerium und kontrollieren die Ermittlungen.
Tatjana Pachonczyk vom Kiewer Informationszentrum für Menschenrechte hat seit den Protesten auf dem Maidan rund 100 Überfälle auf ehrenamtlich engagierte Aktivisten dokumentiert. Aber die Dunkelziffer sei viel höher.
Durch die Proteste auf dem Maidan schlossen sich viele den Nichtregierungsorganisationen an. Einige Reformen bringen es mit sich, dass die Bürger mehr eingebunden werden. Die Dezentralisierung zum Beispiel. Die Kommunen in den Regionen erhalten mehr Selbstständigkeit, Verantwortung und auch ein eigenes Budget, über das sie verfügen können. Und dadurch sind mehr Menschen involviert. Grundsätzlich ist die Dezentralisierung positiv, denn sie durchbricht die kriminellen Strukturen und ihre Verbindungen zu den Behörden in der Provinz, was die sich natürlich nicht kampflos gefallen lassen.
Das sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, trotz aller Gefahren. Das Informationszentrum für Menschenrechte beobachtet auch, was auf der Krim geschieht. Dass sie dort seit einiger Zeit keine Überfälle registriert hätten, sei gerade kein Ausweis gefestigter Demokratie.
In den letzten 5 Jahren haben wir auf der Krim keinen einzigen Vorfall registriert, weil dort die gesamte Zivilgesellschaft mundtot gemacht worden ist. Die Menschenrechtsaktivisten und kritischen Journalisten haben die Krim verlassen. Und wer nicht öffentlich die Regierung oder die Behörden kritisiert, sondern sie lobt und preist, den muss man auch nicht gewaltsam zum Schweigen bringen.
70 politische ukrainische Häftlinge sitzen derzeit in Gefängnissen auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim bzw. in russischen Straflagern. Der bekannteste, der ukrainische Filmregisseur Oleg Sentsov, konnte selbst mit seinem Hungerstreik ihre Freilassung nicht erzwingen. Seit dem Abgang von Präsident Janukowitsch vor 5 Jahren werden aber auch intern, auf allen Ebenen, von der Staatsspitze bis in die Dörfer, heftige Machtkämpfe ausgetragen, deren Ausgang gerade wegen der bevorstehenden ukrainischen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in diesem Jahr ungewiss ist und die bereits viele Opfer gefordert haben.
Es ist kein Muster zu erkennen, das direkt zu einer zentralen Stelle führen würde,
sagt Daniel Seiberling von der Kiewer Hans-Seidel-Stiftung.
Es gibt keine Organisation, die hier die Fäden spannt und die Aufträge geben würde. Es scheint tatsächlich spontan in bestimmten Gemeinden zu entwickeln, dass sich die Verteilungskämpfe der lokalen Eliten, der lokalen Größen vor Ort, die sich durch die zivilgesellschaftliche Kontrolle bedroht fühlen, die ihre Einflusssphäre, ihre Businessmodelle vor Ort offengelegt sehen und darüber in einer ausgesprochen undemokratischen Weise darauf reagieren, mit bis hin zu Mord, Giftanschlägen, Säureanschlägen.
Alexandra Matwitschuk von der Organisation SOS Maidan sieht einen großen Unterschied zwischen der Gewalt heute und vor den Protesten, die 2013 in Kiew begonnen haben, als der damalige Präsident Viktor Janukowitsch seine Unterschrift unter das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union verweigerte. Sie wird konkret.
Es ist nicht wie zu Janukowitschs Zeiten, dessen politische Strategie es war, die Zivilgesellschaft zu verfolgen und zu unterdrücken, also die sogenannte Vertikale der Macht zu installieren.
Die Menschenrechtsaktivistin Alexandra Matwitschuk weist darauf hin, dass die Ukraine derzeit mindestens 2 Kämpfe ausficht, den um ihr Territorium und den für demokratische Veränderungen. Sie zitiert den jüngsten Chatham-House-Bericht, in dem der britische Think Tank konstatiert, dass der Weg der Ukraine noch immer nicht unumkehrbar ist. Ein Rückfall in das alte, von Oligarchen gelenkte System, die sich die gesellschaftlichen Institutionen untertan machen, ist nach wie vor möglich. Der demokratische Rechtsstaat hat sich in der Ukraine noch längst nicht etabliert, warnt die junge Juristin.
Es hat keinen Sinn, den Krieg zu gewinnen und die Ukraine zugleich in ein autoritäres Land zu verwandeln. Deswegen müssen die Polizei, das Justizwesen und andere Institutionen wirklich politische Macht bekommen.
It will help to overcome this challenge.
Der Transformationsprozess der Ukraine wird durch das Geschehen im Donbass zusätzlich erschwert. 13.000 Tote, 26.000 Verletzte, fast 2 Millionen Binnenflüchtlinge und 5,5 Millionen Menschen, die in den besetzten Territorien leben, haben das Land gezeichnet. Aber nicht selten dient der von Moskau gewollte und unterstützte Krieg als Rechtfertigung für hausgemachte Konflikte.
Die Behörden versuchen, die Beschränkungen von Bürgerrechten und Freiheiten mit dem Krieg zu rechtfertigen. Das Ganze wird begleitet von einer harschen Kampfrhetorik. Eine andere Begleiterscheinung von Krieg ist, dass die Gewaltbereitschaft insgesamt in der Gesellschaft zunimmt. Es bilden sich paramilitärische Verbände heraus. Es werden Sinti und Roma attackiert und auch die Anschläge auf Bürgerrechtler in den Regionen haben damit zu tun. Vor dem Krieg fanden die lokalen Eliten und Kriminellen andere, weniger gewaltsame Wege, deren Aktivitäten zu unterbinden.
Die Erfahrung mit fremden Regenten hat die Ukraine geprägt. Litauische Großfürsten, polnische Könige, russische Zaren, sowjetische Parteieliten seien in der Vergangenheit als Feinde empfunden worden, gegen die man sich verbünden müsse über alle Differenzen hinweg. Diese Mentalität präge bis heute die politische Kultur des Landes, meint die Kiewer Politikberaterin Irina Serova.
Egal, wer bei uns an der Regierung ist, sie sind alle in der Lage, das Land zu führen, solange es sich in der Krise befindet. Aber wenn es einem besser geht, fängt man an, nachzudenken und Fragen zu stellen. Doch wir schließen uns nur zusammen, wenn es einen äußeren Feind zu bekämpfen gibt.
Die Juristin trainiert Politiker, die ihr das Coaching teuer bezahlen, und führt am Wochenende kostenlose Schulungen durch für politisch Interessierte. Denn ihr ist die Herangehensweise mancher NGOs zu schwarz-weiß und zudem zu sehr von finanziellen Interessen bestimmt.
Bei uns gibt es diesen ziemlich groben Ausdruck, Subventionsfresser. Eine ganz bestimmte Gruppe von NGOs bekommt Projektgelder aus dem Ausland und lässt keinen in diesen Kreis. In deren Augen ist alles schlecht in unserem Land. Denn wenn es keine Probleme gäbe, würden sie ja nicht gebraucht werden, um auf sie aufmerksam zu machen und sie zu lösen. Wenn man ihnen sagt, dass keineswegs alles im Argen liegt, wird man beschuldigt, auf Seiten der Regierung zu stehen.
Irina Serova hütet sich, alle Aktivisten über einen Kamm zu scheren und honoriert die Arbeit derer, die das Land voranbringen. Tetjana Pachoncik vom Informationszentrum für Menschenrechte in Kiew lässt auf das freiwillige Engagement nichts kommen. Die Zivilgesellschaft sieht sie als unverzichtbaren Akteur auf der politischen Bühne und im gesellschaftlichen Leben. Dem Land ginge es ohne sie weit schlechter.
Die Zivilgesellschaft ist stark in der Ukraine und zählt zu den Motoren des Wandels. Der Staat ist in dieser Kriegs- und Krisenzeit nicht in der Lage, alle seine Aufgaben zu erfüllen. Deswegen übernehmen Nichtregierungsorganisationen einen Teil. Das fing mit der Ausstattung der völlig ausgeraubten Armee an, die bei Kriegsbeginn im Donbass ohne die Aktivisten nicht einmal die Ausrüstung für den Kampf gehabt hätte. Und sie kümmern sich um die Binnenflüchtlinge, was eigentlich auch nicht Aufgabe der Zivilgesellschaft ist.
Die Menschenrechtsorganisation SOS Maidan dokumentiert seit Jahren Kriegsverbrechen wie Folter auf beiden Seiten der Front und mahnt dringend ein Gesetz an, das die Strafverfolgung der Täter ermöglicht. Alexandra Matwitschuk.
We don't care who did it.
Für uns ist unwichtig, wer die Verbrechen verübt hat. Wenn die ukrainische Regierung nicht zeigt, dass sie bereit ist, auf dem von ihr kontrollierten Gebiet zu ermitteln, hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag das Recht, diese Fälle an sich zu ziehen. Die Ukraine muss selbsttätig werden. Und ein solches Gesetz wäre das Instrument dafür.
Ukrainische NGOs wie SOS Maidan warten nicht einfach ab, bis das Parlament dringend nötige Gesetze verabschiedet. Sie machen eigene Entwürfe, drängen die Abgeordneten zur Eile und lassen sie nicht mehr aus den Augen. Eine Vorgehensweise, die Oksana Siroid durchaus begrüßt. Mitunter schießen die Aktivisten allerdings über das Ziel hinaus, findet die Vizesprecherin der Verkhovna Rada, die der Oppositionspartei Volksfront angehört.
Die Zivilgesellschaft wurde während der Revolution der Würde geboren und zeichnet sich durch eine starke Meinung aus und den Willen, Verantwortung zu übernehmen. Das ist gut. Aber manchmal möchte sie am liebsten die staatlichen Institutionen ersetzen. Statt die Regierung zu drängen, tätig zu werden, versuchen manche Organisationen, der Regierung vorzuschreiben, das zu tun, was sie wollen.
Das politische System der Ukraine hat zweifellos einen Wandel erlebt. Das Parlament ist kein Abnickverein mehr, was an den Aktivisten liegt, die nicht nur protestieren, sondern auch politische Verantwortung übernehmen wollten.
Zum allerersten Mal in den letzten 20 Jahren sind 50 Abgeordnete wirklich unabhängig, werden nicht von einem Oligarchen finanziert. Früher gab es keinen einzigen. Verglichen mit null sind 50 doch sehr viel.
Die Ukraine durchläuft eine Übergangsphase. Das Ziel der Aktivisten ist der demokratische Rechtsstaat, der sie einmal besser schützen soll.
Sabine Adler war in der Ukraine unterwegs und hat die gehörten Aktivisten und Oppositionspolitiker getroffen, die eben kämpfen für diesen demokratischen Rechtsstaat. Jetzt am Sonntag ist die erste Runde der Präsidentschaftswahl am 21. April die Stichwahl und im Herbst wird dann ein neues Parlament bestimmt. Also ein wichtiges Jahr für die Ukraine. Vielleicht schaffen es ja dann im Herbst noch mehr als 50 Oligarchen unabhängige Politiker in die Volksvertretung. Sie werden es hören, wenn Sie uns treu bleiben hier im Weltzeit-Podcast. Ich bin André Zanto. Machen Sie es gut.